Botschafter, Sie sind erschöpft. Sie sollten nach Hause gehen und sich ausruhen. Jetanyan sah von dem geschwungenen und überladenen Tisch seines nur schwach beleuchteten Büros auf und erblickte Akela Karume, eine zu seinem Stab gehörende diplomatische Mitarbeiterin, die ihn vom Eingang aus beobachtete. Nach menschlichen Maßstäben war die Frau äußerst attraktiv. Sie hatte die Figur einer römischen Statue, ebenholzfarbene Haut und einen Hang zu Kleidungsstücken in bunten, lebendigen Farben. Und sie stand im Schatten, da das Büro kaum beleuchtet war und Jetanyan die Monitore abgeschaltet hatte, die ihn normalerweise konstant mit Updates aus diversen Nachrichtenquellen versorgten. Er bemerkte, dass Karume ein Datenbrett in der Hand hielt. Über ihrer linken Schulter hing die schwarze Tasche, in der sie jeden Tag einige persönliche Dinge mit zur Arbeit brachte. Es sah aus, als sei die Mitarbeiterin auf dem Heimweg, ihr Arbeitstag beendet.
»Nicht, dass ich Ihrer Einschätzung widersprechen würde, Miss Karume«, sagte Jetanyan und griff nach einer Schale fast vergessener denibianischer Fischbrühe, die an einer Ecke seines Schreibtisches stand.
»Doch die täglichen Probleme haben die Angewohnheit, sich nicht nach unseren Geschäftszeiten zu richten.«
Er nippte an der Brühe und schauderte. Seitdem er sie aus dem Nahrungsverteiler seines Büros genommen hatte, war sie kalt geworden und nunmehr nur noch eine bitterschmeckende Paste. Wie lange stand sie überhaupt schon da? Karume betrat das Büro und legte ihre Tasche unaufgefordert auf einen der beiden Besucherstühle vor Jetanyans Tisch. Dann setzte sie sich in den anderen. »Ich habe den Bericht über Ihr jüngstes Treffen mit dem tolianischen Botschafter gelesen«, sagte sie. »Nicht gut.«
»Das ist nur vorsichtig ausgedrückt«,
entgegnete Jetanyan. Er erhob sich von dem Stuhl, der extra für seinen breiten Körperbau entworfen worden war und über keine Rückenlehne verfügte, trat zum Nahrungsverteiler und bestellte eine weitere Schüssel Brühe.
»Solange Nesrin Föderationsasyl genießt, wird es keine weiteren Verhandlungen geben.«
In dem Punkt war Nesrin, der tolianische Botschafter, hart geblieben, egal welche Zugeständnisse Jetanyan ihm auch geboten hatte. Dem regillianischen Chelon war klar, dass sein tolianischer Kollege höchst bestürzt darüber war, welche Informationen Nesrin wohl mit der Föderation teilen würde. Das hatte Jetanyan sogar über die Subraumverbindung hinweg gespürt, die ihm das Gespräch mit seinem Gegenüber ermöglicht hatte. Er hatte sich bemüht, Nesrin zu versichern, dass niemand eine Verletzung tolianischer Interessen im Sinn hatte, war jedoch nicht durch den dicken Mantel aus Xenophobie gedrungen, in den sich die meisten Tolianer zu kleiden schienen.
»Besorgniserregend«, erinnerte er sich selbst. »Immerhin bist du auf dieser Station, um genau solche Dispute zu schlichten.«
Mit der Zeit würden sich vielleicht neue Gelegenheiten ergeben, mit den Tolianern zu sprechen, sofern Nesrins Bemühungen Früchte trugen und ihre Landsleute nicht vorher mit unüberlegten Taten auf die angebliche Bedrohung reagierten.
»Unüberlegt handelnde Tolianer?«
Der Gedanke hallte bedrohlich durch Jetanyans Geist, während er eine frische Schüssel aus dem Nahrungsverteiler nahm.
»Das wäre ja mal ganz was Neues.«
»Also«, sagte Karume und rümpfte die Nase wegen des Geruchs, der von der Brühe ausging. »Was machen wir jetzt?«
»Wegen der Tolianer?«
fragte Jetanyan und setzte sich wieder.
»Nichts, zumindest für den Augenblick.«
Er nahm einen tiefen Schluck aus der Schüssel und seufzte wohlig, als die warme Brühe seinen Rachen herabfloss und ihre Dämpfe in seine Nasenlöcher stiegen. Mit seiner freien Klaue deutete er auf die Akten und Datenbretter, die seinen Tisch bedeckten.
»Dringendere Dinge verlangen unsere Aufmerksamkeit, meine Liebe.«
»Die Romulaner«, sagte Karume und nickte nachdenklich. »Den Bericht habe ich auch gelesen.« Jetanyan nickte anerkennend und ließ eine Reihe zufriedener Klicklaute hören.
»Wenn Sie eines sind, Miss Karume, dann effizient und gründlich. Nicht nur deswegen bin ich dankbar, Sie in meinem Stab zu wissen.«
Er hielt inne und nippte abermals an seiner Brühe, bevor er fortfuhr.
»Falls sich die Romulaner aus ihrem sprichwörtlichen Schneckenhaus vorwagen, um zu sehen, was in der Taurus-Region unser Interesse geweckt hat, und dabei auch nur einen Bruchteil dessen erfahren, was wir bereits wissen, dann wird das Folgen für den gesamten Quadranten haben. Dessen können Sie sicher sein. Das romulanische Sternimperium wird nicht daneben stehen und uns die Schätze überlassen, die hier einer Entdeckung harren mögen. Dann wäre da noch die simple Frage, wie lange Sie schon hier sind und was Sie wissen«, fügte er hinzu und stellte seine Brühe zur Seite. »Nicht allein über die Taurus-Region, sondern über die Sternenflotte und die Föderation im Allgemeinen. Seit dem Krieg ist über ein Jahrhundert vergangen. Jede Seite wird wissen wollen, wie weit die andere gekommen ist.«
Kopfschüttelnd legte Jetanyan seine Klaue auf den Tisch.
»Und das bei all dem Lärm, den die Klingonen machen. Falls die Romulaner eine Art neue Offensive planen, kann es gut sein, dass uns ein Zwei-Fronten-Krieg bevorsteht.«
Karomé lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Wissen wir schon, wie der Geheimdienst der Sternflotte auf die andere Neuigkeit über die Romulaner reagiert hat?« Jetanyan grunzte verärgert.
»Das, falls Sie damit diese Idee meinen, nach der Romulaner und Vulkanier von gemeinsamer Abstammung sind, sagen wir, die, bei denen Paranoia zum Geschäft gehört, verhalten sich entsprechend. Während wir hier sprechen, werden umfassende Strategien zur Jagd auf und Enttarnung von romulanischen Agenten entwickelt. Insbesondere die Vulkanier wirken aufgebracht, wenngleich ein Teil ihrer Gesellschaft natürlich schon immer davon wusste.«
Er schüttelte den Kopf.
»Für ein Volk, das für seine kollektive Intelligenz und sein aufgeklärtes Wesen bekannt ist, verfügen Vulkanier doch über eine beinahe menschlich anmutende Neigung zur Geheimniskrämerei.«
»Schon allein die sozialen Implikationen könnten gewaltig sein«, sagte Karomé. »Es dauerte Jahrzehnte, bis die Menschen die Vulkanier akzeptiert hatten, nachdem diese zur Erde gekommen waren. Nach dem Angriff der Xindi herrschte monatelang Xenophobie, obwohl die Bedrohung längst beseitigt worden war.« Sie schüttelte den Kopf. »Stellen Sie sich nur vor, was passieren würde, wenn einer unserer engsten Verbündeten mit einem unserer grausamsten Gegner verwandt wäre.« Jetanyan hatte die Brühe verspeist und stellte die Schüssel beiseite.
»Ich würde gerne glauben, dass sich Ihr Volk seitdem weiterentwickelt hat, Miss Karomé, dass solche Engstirnigkeit, solche Vorurteile der Vergangenheit angehören.«
»Dann sind wir schon zwei.« Karomé beugte sich auf ihrem Stuhl vor und runzelte die Stirn, während sie die Akten auf seinem Tisch studierte. »Was ist das alles? Seit wann arbeiten Sie mit Akten aus Papier?«
»Ich gar nicht«,
antwortete er und hielt ein in Leder gebundenes Notizbuch hoch, damit sie es sah.
»Vor langer Zeit gehörten diese Sachen einer lieben Freundin von mir, einem Menschen namens Selina Rosen. Sie war eine der pflichtbewusstesten Personen, denen ich je begegnen durfte, und sie verabscheute Computer. Stattdessen machte sie reichlich Gebrauch von Papier und Büchern. Was sie sich notierte, schrieb sie von Hand und gab ihre Notizen an einen Assistenten zur Abschrift weiter, wenn etwas zur Verbreitung an die Öffentlichkeit bestimmt war.«
Er deutete auf die Sammlung und fuhr fort.
»Als sie starb, hinterließ sie die Anweisung, all dies mir zu übergeben. Seitdem hat es mir viele Inspirationen geliefert.«
»Heißt das, Sie schleppten das ganze Zeug von einem Einsatz zum nächsten mit?« fragte Karomé. »Das erscheint mir äußerst unpraktisch.«
Jetanyan grunzte verständnisvoll. »Als ich jünger war, betrachtete ich es als wenig mehr als eine exzentrische Vorliebe. Doch je älter ich werde, desto mehr weiß ich die nahezu innige Verbindung, die Selina zu ihrer Arbeit hatte, zu schätzen.«
Dann beugte er sich zu Karomé vor und fügte hinzu:
»Von Zeit zu Zeit habe ich mich ebenfalls schon daran versucht und oft darüber nachgedacht, auch meine tägliche Routine danach auszurichten.«
Karomé schnaubte in gespieltem Spott. »Sehen Sie nicht zu mir. Ich kenne Ihre Handschrift. Außerdem komme ich wunderbar mit Computern und derlei Dingen zurecht. Vielen Dank.« Sie stand auf, ging zum Nahrungsverteiler an der Wand und bediente die Tasten auf dem darunterliegenden Bedienelement. Einen Moment später glitt die Klappe beiseite und Jetanyan sah eine Tasse Kaffee mit einem Hauch Vanille aufgebrüht, sofern ihn seine Nasenlöcher nicht trogen, sowie eine weitere Schale denimbianischer Austernbrühe. Nachdem sie ihm die Brühe gegeben hatte, kehrte sie zu ihrem Stuhl zurück und nickte zu den Unterlagen. »Warum befassen Sie sich denn überhaupt damit? Nostalgische Anwandlungen?«
»Wohl kaum«, entgegnete Jetanyan und hielt die Schüssel mit der kochend heißen Brühe fest. »In der Hochzeit ihrer Karriere gehörte Selina zum diplomatischen Stab der Erde. Das war noch vor der Gründung der Föderation, meine Liebe, zu Zeiten der Koalition der Planeten. Sie gehörte einem Team an, das den Wortlaut und die Bedingungen des ursprünglichen Friedensvertrages zwischen der Erde und den Romulanern ausarbeitete. Ihre Notizen aus jenen Tagen sind eine faszinierende Lektüre, Miss Karomé. Sie sollten sich die Weisheit in diesen Texten ebenfalls aneignen.«
Karomé blickte den Botschafter skeptisch an. »Moment, das ergibt allmählich einen Sinn. Wollen Sie mir etwa sagen, Sie hätten etwas gefunden, das uns heute helfen kann?«
»Vielleicht«,
antwortete Jetanyan, mit sich und Karumes deduktiven Fähigkeiten zufrieden.
»In einem ihrer Tagebücher schreibt Selina mehrfach über die Korrespondenz, die sie mit einem Romulaner namens Detran führte, ein ehemaliger Militäroffizier, der in die Politik gegangen war und als Junior-Senator der romulanischen Delegation angehörte, die den Friedensvertrag ratifizieren sollte. Natürlich war sein Kontakt zu Selina nicht autorisiert und fand heimlich statt.«
Karomé runzelte die Stirn und rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, als suche sie nach einer bequemeren Position. »Und warum?«
»Austausch über Nebenkanäle.«
Jetanyan rollte mit den Schultern, näher konnte er einem Achselzuck nicht kommen.
»Wie es schien, fanden sowohl Detran als auch Selina, dass der ursprüngliche Vertragstext zu einschränkend und voller Animositäten war. Anstatt ein Fundament für eine zukünftige Zusammenarbeit der beiden Mächte zu legen, wirkte der Waffenstillstand wie wenig mehr als ein Zaun, der zwischen verfeindeten Nachbarn errichtet worden war, ähnlich der neutralen Zone. Nachdem der Vertrag geschlossen worden war und sich die Romulaner zurückgezogen hatten, blieben Selina und Detran noch eine Weile in sporadischem Kontakt. Nach allem, was ich ihren Tagebüchern entnommen habe, wurde das von ihnen verwendete Kommunikationsprotokoll nie entdeckt.«
»Aber Sie haben es gefunden«, sagte Karomé und nickte zu seinem Tisch. »Irgendwo in all dem hat sie davon geschrieben, oder?«
»In der Tat«,
antwortete Jetanyan. Die vielen Stunden in seinem Büro, während derer er durch die alten Akten und Tagebücher gegangen war, hatten endlich etwas gebracht, das er glaubte verwenden zu können. Er zog einen abgewetzten, in Leder gebundenen Band aus der Menge an Papieren und Akten.
»Steht alles hier drin, welchen Code sie verwendeten, wie sie ihre Botschaften im Subraumfunkverkehr versteckten. Die Methoden waren so einfach, dass sie schon lachhaft waren. Vermutlich haben sie deshalb so gut funktioniert.«
Er wartete und sah, wie sich Karomés Augen vor Verständnis weiteten. Sie hob die Hand und sah ihn mit einer Mischung aus Unglauben und Verwirrung an.
»Sie denken doch wohl nicht ernsthaft darüber nach, das zu verwenden?«
Jetanyan richtete sich auf und nickte.
»Absolut. Denken Sie an die Möglichkeit, Miss Karomé. Unsere Regierungen haben sich ein Jahrhundert lang durchs Weltall angestarrt und abgewartet, was die jeweils andere wohl tun würde. Jetzt sind die Romulaner hier. Sie lauern in den Schatten und beobachten uns, möglicherweise mit einem erneuten Krieg im Sinn. Sollte die Gelegenheit existieren, egal wie gering, diesen zu verhindern, sind wir dann nicht verpflichtet, sie zu nutzen?«
»Sie wissen ja nicht mal, ob jemand am anderen Ende dieser Leitung sein wird«, entgegnete Karomé. »Wir wissen so wenig, dass dieser Detran längst tot sein könnte, genau wie Ihre Freundin. Möglicherweise wurde er entdeckt und inhaftiert oder getötet, vielleicht schon vor Jahrzehnten.«
Jetanyan nickte. »Das habe ich natürlich bedacht. Wie ich die Sache sehe, wird Detran entweder antworten oder eben nicht. Vielleicht hat er sein Wissen einem Vertrauten vermacht, wie es auch Selina tat, und diese Person wird mir antworten. Wenn die Regierung die Existenz ihres damaligen Protokolls entdeckt hat, kann mir nicht mehr passieren, als dass niemand auf meinen Kontaktversuch reagiert. Also das Gleiche, was momentan mit den offiziellen Anfragen geschieht, die die Föderation entsendet. Ich kann also nicht mehr verlieren, als wenn ich untätig bliebe.«
Karomé trank ihren Kaffee aus und sagte, »Na, wenn Sie es so formulieren, probieren Sie's. Mal schauen, was passiert.« Jetanyan grunzte zufrieden.
»Ich glaube, Sie hätten Selina gemocht, Miss Karomé«,
sagte er, legte das wertvolle Buch auf den Tisch und blätterte durch dessen Seiten, suchte nach dem entscheidenden Eintrag.
»Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Sie gemocht hätte.«
Die Mitarbeiterin lächelte. »Das nehme ich mal als Kompliment, Botschafter.«
»Sollten Sie auch, meine Liebe«,
erwiderte der regillianische Chelone. Nachdem er den gesuchten Tagebucheintrag gefunden hatte, griff er zum Interface des Computers auf seinem Schreibtisch.
»Nun, wie Sie sagten, wollen wir mal schauen, was passiert.«
Während er eine Nachricht formulierte, die vielleicht einen neuen Kontakt zu Selina Rosens romulanischem Gegenpart oder dessen Nachfolger etablieren würde, konnte Jetanyan sich nicht helfen. Er musste an das Potenzial denken, das in dieser simplen Handlung ruhen mochte. Begannen hier etwa die ersten wahrhaft diplomatischen Beziehungen, die es seit über einem Jahrhundert zwischen der Föderation und den Romulanern gegeben hatte? Und wenn, würde die Geschichtsschreibung ihn einst als Bote einer neuen Ära des Vertrauens und der Kooperation zwischen den beiden einstigen Gegnern kennen?
Schon die Idee allein erfüllte Jitanyan mit mehr Aufregung und Hoffnung, als er seit Wochen empfunden hatte. Es gab viel zu tun, befand er, und schob jeglichen Gedanken an eine Pause beiseite. Der Schlaf konnte warten.